Hallo zu einer neuen Folge von Après-Ski, der Alpin-Podcast. Ich bin der Lukas Zara vom Standard in Wien und der Tobias Ruf ist da von Chiemgau 24 in Rosenheim. Servus, Tobias.
Hallo, Lukas. Hallo an alle da draußen.
Es ist schon wieder nichts geworden dieses Wochenende. Zermatt-Cervinia, dieses grenzüberschreitende Rennen, diese Abfahrten, diesmal war es zu viel Schnee. Jetzt stehen wir da und haben schon wieder keine Rennen, über die wir sprechen können dort. Über Levi sprechen wir gleich, finden wir beide. Es waren zwei sehr coole Rennen eigentlich, aber das große Thema irgendwie ist halt doch dieses Mega-Prestige-Projekt der FIS. Tobias, was machen wir draus? Was ist das Takeaway? Hast du irgendeine neue Erkenntnis zu dieser Absage?
Naja, so jetzt ist mal eine Geduldsgrenze. Die ist überschritten, so langsam, ja. Mit diesem Rennen. Ja, krasser Image-Schaden, dass das wieder nicht stattfindet. Ein Training sind sie gefahren, am Mittwoch, genau. Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Keine Chance. Ihr werdet mit Sicherheit auch Bilder gesehen haben. Da kannst du nicht Skifahren. Ja? Und super viele sagen, dass es im Frühjahr dort viel ruhiger ist, viel vorhersehbarer ist. Na gut, wir bewegen uns da natürlich am Gletscher, ja. Ich wohne hier am Alpenrand. Selbst hier ist das Wetter immer nicht 100% vorhersehbar. Mhm. So, aber wenn man das doch weiß und jetzt, was da für ein Aufwand betrieben wird und jetzt stehen sie wieder da und es konnte wieder nicht gefahren werden. Also, ey, boah, ich weiß nicht, ob man sich damit einen Gefallen tut, die Bilder, die raus transportiert werden. Mei, wir haben doch hier auch über eine Stunde diskutiert. Der alpine Skisport, der steht so im Brennglas immer um diese Jahreszeit, was Klimawandel und so weiter angeht. Klar, ich meine, jetzt in diesem Jahr war es zu winterlich, im letzten Jahr war zu wenig Schnee da. Ist natürlich auch ein krasser Kontrast dazwischen. Aber am Ende steht wieder unser beliebter Teilnehmer, Rennabbruch, der hat schon wieder 300 Weltcup-Punkte ja, bei den Herren. Ja, so. Ja. Und das sind halt die Bilder, die nach außen gehen. Und dann müssen die sich wirklich jetzt zusammensetzen und sich ernsthaft Gedanken machen, ob das zu dieser Jahreszeit Sinn ergibt, weil da fließt Kohle ohne Ende rein und der Image-Schaden ist immens. Ja, und Mai, es ist ja für den Wettbewerb auch nicht gut. So, jetzt sind halt zwei Abfahrten wieder weg. Ob und wo sie nachgeholt werden, werden wir sehen, müssen wir abwarten. Aber ja, schau den Kontrast, Lappland, Levi. Geile Winterlandschaft. Ja, ja. Und das ist der Sport, den wir sehen wollen. Mhm. Und darum machen wir diesen Podcast. Wir machen den ja nicht, um über Wetterkapriolen in den Alpen zu sprechen. Dann müssen wir uns, wären wir falsch abgebogen. Ja, aber jetzt ist schon wieder November und wir reden wieder über das Thema. Und das nervt mich einfach. Also bin jetzt sehr gespannt, was am Wochenende bei den Damen passiert. Wetterprognosen sollen deutlich besser sein.
Okay.
Aber wenn angenommen die zwei Rennen kommen zustande, dann hättest du 2 von 8 Rennen in den letzten 2 Jahren. Hm. Ist es das, worüber wir dann hier jedes Jahr widersprechen sollen, müssen? Schade, ich habe mich drauf gefreut. Fand auch die Bilder schon cool, die man so gesehen hat. Mhm. Trainingsmäßig, mega Panorama. Aber wenn's keinen Sinn macht, dann können die potenziellen Bilder noch so cool sein. Dann macht's halt keinen Sinn. Und dann geht's halt rein ins Frühjahr. Also ich bin, ehrlich gesagt auch frustriert und auch mein ganzes Wochenende war wieder ausgerichtet, auch arbeitstechnisch, ja. Hier das abgesagt, alles vorbereitet. Ich habe gerade einen neuen Werkstudenten, der mich in der Wintersaison jetzt unterstützt. Mhm. Und dem habe ich gesagt, hey, wir nutzen jetzt diese Anfangsphase im Ski Alpin, wo der Wintersport noch nicht so im Fokus steht. Da kannst du das live tickern und wie wir unsere Artikel verarbeiten mit Vorberichten, Nachberichten und so weiter. Mhm. Kannst du super trainieren, ja, so dass wenn 25. November ist der große Stichtag, da fängt Biathlon an, Skispringen fängt an, Alpin läuft los. Sowieso, ja. Da geht's für uns richtig zur Sache. Ja gut, ich habe den eingeteilt, Sölden, Riesenslalom Herren, soll er mal trainieren und am Sonntag kann er Abfahrt in Zermatt mal trainieren. Ja, nix ist so. Ja. Also, wie gesagt, ich bin jetzt hier das kleinste Glied in der Kette, den es betrifft, aber selbst uns am untersten Rand, selbst bei uns bringt's alles durcheinander. Hätte ich es gewusst, hätte ich die Damenslaloms gecovert aus Levi. So, aber ich habe mich natürlich dafür entschieden, das ist das große Spektakel, darüber sprechen alle. Habe ich gesagt, okay, ich muss auswählen, also machen wir Zermatt. Ja, nix haben wir gemacht. Nervt. So, du bist dran. Was ist bei dir hängen geblieben?
Du hast das angesprochen. Es gibt natürlich jetzt, also jetzt gibt es eine Grundsatzdiskussion, ist so mein Blick der Dinge nochmal, auch in diesem ganzen, also diese ganze Männer-Speed-Szene hat sie jetzt schon gefragt. Jetzt ist das zweite Mal so, dass wir mit leeren Händen dastehen. Jetzt waren wir halt, ich meine, die sind natürlich frustriert, die waren seit Mittwoch dort. Man muss auch sagen, in Zermatt da ein Quartier aufzutreiben, zum Beispiel auch für einen ÖSV mit all den Leuten, die da dabei sind und dann von Dienstag bis Sonntag dieses Quartier zu bezahlen, ist jetzt auch nicht gratis. Ja, das geht ja auch ins Geld und dann schaut nichts raus dabei. Ist nicht so, ja, es trifft, ja, nein, aber
es schaut nichts raus.
Das. Ja. Ja, ja. Ja, es ist auch das. Und jetzt gibt es natürlich die Idee, oder zum Beispiel ein Felix Neureuther sagt, bitte fahren wir das doch im März, ja, und nicht im November. Im März gibt es dann auch Neuschnee, da ist der Aufwand nicht so groß, dass man davor schon Schneedepots und so weiter. Dann heißt es von vor Ort im März, das wollen wir eigentlich nicht wirklich, weil im März haben wir eine super Buchungslage, da können wir die ganzen Hotels mit Normalsterblichen quasi füllen, haben wir eigentlich gar keinen Platz für den ganzen Weltcup. Ja, dann sind wir wieder dabei, dass es gar keinen Long-Term-Kalender gibt, so einen langfristigen Kalender, den hat es irgendwie seitdem der Elias da ist, ist der über den Haufen geworfen worden. Früher hat es den immer gegeben, dass man sich jetzt, hätten wir auch schon einen groben Überblick gehabt drüber, wie die nächste Saison schon ausschaut, ja, und vielleicht sogar ein Jahr danach. Das ist so ganz grob für alle Beteiligten ja viel wichtiger. Du kannst das organisieren, du kannst vorreservieren, du kannst da weiß nicht, einen Kostenvoranschlag vielleicht schon holen, wobei ob Hotels für 2 Jahre im Voraus einen Kostenvoranschlag dir bringen, glaube ich nicht. Aber du hast ein bisschen bessere Planung. Das gibt es halt jetzt irgendwie nicht. Ja. Also das mit dem Märztermin, da sind sie sehr skeptisch, aber das haben wir nach Sölden auch alles schon irgendwie mitgenommen. Da wird es Gespräche geben, alle wollen sich zusammensetzen und kaum bitte reden wir drüber, schauen wir, wie können wir das nächstes Jahr besser, effizienter machen. Es ist ja für alle Beteiligten schlecht, dass es da nichts gegeben hat.
Eigentlich müsste man ja fast jetzt, also ich spreche jetzt für mich, müsste ich fast hoffen, dass es auch am Wochenende nicht klappt. Weil wenn die auch abgesagt werden würden, da hast du natürlich wieder eine ganz andere Diskussionsgrundlage. Meine Befürchtung ist, wenn das jetzt reibungslos durchgeht am Wochenende, dass man dann sagt, ja, seht ihr doch, es geht doch, es klappt
doch. Und es war nur wunderbar. Pech jetzt am Wochenende, ja, ja.
Genau, wir haben nur Pech. Und in einem Jahr sitzen wir zwei Vögel hier wieder und reden wieder über das Gleiche.
Ja, das wird uns wahrscheinlich erhalten bleiben. Du hast es angesprochen, am Mittwoch hat es eine Trainingsfahrt gegeben. Ich habe es sehr schade gefunden, dass es gab kaum TV-Bilder. Es gab dann in so Zusammenfassungen, hat man Ausschnitte gesehen von Fahrten. Was mir aufgefallen ist, die FIS hat so ein FIS-TV erstellt, hat das also eine Plattform kreiert. Und da hätte ich halt gern, wenn es eh schon Kameras gibt, wenn man da eh dann Highlights von dem Training sehen kann, warum kann man nicht da eigentlich über FIS-TV dieses Training übertragen? Das fand ich ein bisschen schade. Ich hätte es mir sehr gern angeschaut. Du hast es vorher auch schon angesprochen, wir zwei natürlich, wir hätten voll Bock gehabt auf dieses Wochenende natürlich, alle Beteiligten, glaube ich. Eurosport hat einen großen Aufwand, finde ich, betrieben, hat am Freitag schon gesagt, wir übertragen das Abschlusstraining. Die haben sich einen Experten geholt mit dem Alex Köll, der bei uns schon zu Gast war, einmal. Die hätten das da, Guido Heuber und der Alex Köll, hätten das zu zweit kommentiert. ist auch recht früh schon klar gewesen. Ich glaube, am Samstag war es dann auch schon klar, dass sie den Montagsausweichtermin auch streichen. Das wurde auch schon relativ früh dann bekannt gegeben. Und alle wollten auch dass auch am Samstag und am Sonntag früh eine Entscheidung getroffen wird. Da gab's ja, kam ja die Info schon zwischen 6.30 Uhr und 7 Uhr in der Früh, weil du so verdammt lang rauf brauchst auch. Du müsstest eigentlich aufbrechen, so um 7 Uhr in der Früh, weil du da, es haben alle gesagt, ich war leider noch nie dort, vielleicht sind eh einige Hörerinnen und Hörer unter uns dabei, die dieses Skigebiet da gut kennen, aber du brauchst da eine Stunde, eineinhalb Stunden, bis du beim Start stehst, von unten von einer Talstation einmal. Das ist ein irrsinniger Aufwand. Der Daniel Hemmetsberger aus dem ÖSV-Speed-Team hat das auch beklagt, du brauchst da Ewigkeit drauf, und der hat dann gesagt, bei der Abreise hat ihn irgendwie hat es nur ein kurzes Statement von dem gegeben. Er hat gesagt, ich bin wirklich not amused, und er hat so lieb irgendwie gesagt, ich will ehrlich gesagt zurück nach Lake Louise. Er hat das irgendwie fast schon sehr lieb gesagt. Ich habe es immer schon gesagt, ich vermisse das, ich wäre gerne, ich will zurück nach Lake Louise. Der Hans Knaus, ORF-Experte vor allem für die Speedrennen, hat sich das Training am Mittwoch auch schon angeschaut, und der hat dann irgendwie am Wochenende sogar dann noch quasi Kritik geübt an der Strecke, ja, nicht an der Organisation. Natürlich, der hat das mitgekriegt. Irrsinnig großer Aufwand natürlich. Die haben alles versucht, was irgendwie geht. Aber der hat gemeint, also ich zitiere nicht direkt, aber indirekt, dass die Strecke ein bisschen ein Schase ist, dass die völlig fad ist. Und es ist gut, dass man da auch nicht jetzt am Sonntag bei leichtem Schneefall zum Beispiel dann gefahren wäre, weil das wäre völlig fad gewesen zum Zuschauen, weil die so langsam dann bei diesen Flachpassagen unterwegs sind. Es wäre furchtbar gewesen, denen zuzuschauen, sagt er. Ja, es ist zu flach. Er hat noch angemerkt, vielleicht gar nicht so schlecht für den ÖSV, ganz gut, weil der ÖSV grundsätzlich bei den Gleitpassagen gar nicht vorn dabei ist, aber das nur so ganz nebenbei, also jetzt, darauf hat er es jetzt überhaupt nicht aufgehängt, diese ganze Abfahrt und diese ganze Absage und so. Aber es waren, fand ich nur ein interessanter Aspekt, ja, die Kamerafahrt habe ich gesehen, Social Media, der Marc Berthaud ist da fürs Schweizer Fernsehen mal runtergefahren, ja, da gibt es viele langgezogene, flache Passagen. Ja, aber so genau können wir das, glaube ich, jetzt eh nicht besprechen. Wir haben sie noch nicht gesehen. Was noch spannend war, finde ich, am Donnerstagabend oder am Donnerstag sind Marco Schwarz und Johannes Strolz abgereist aus Zermatt und sind nach Gurgel gefahren. Wichtig war ihnen zu betonen anscheinend, sie sind per Auto gefahren nach Gurgel, um dort Slalom zu trainieren. Und es hat geheißen, wenn es klar wird, dass am Samstag gefahren werden kann, wären die am Freitag wieder zurück nach Zermatt gekommen. Da hat es dann nicht geheißen, die setzen sich wieder ins Auto, weil du fährst 7 Stunden mit dem Auto von Zermatt nach Gurgel. Das ist schon eine weite Strecke. Aber die haben da natürlich jetzt im Nachhinein alles richtig gemacht, ja. Also die haben das genutzt, da hat es wirklich gut ausgeschaut auf dem Slalomhang, wo jetzt am Samstag angeblich endlich dieser Männer-Weltcup starten soll mit einem Slalom, haben die trainiert. Und das war am Ende natürlich richtig. Währenddessen, ich kann mir das richtig vorstellen, die in Zermatt dann blieben sind und gewartet haben drauf, dass es endlich Rennen gibt, die müssen ja, je länger du wartest und musst ja immer krantiger werden irgendwie, aber ja. So war es halt. Ja, schade, dass nichts gegangen ist. Ja.
Der Reporter vom Bayerischen Rundfunk, der vor Ort war, hat auch erzählt, als dann klar war am Sonntag, hier geht nichts, der meinte, das war eine Massenflucht aus diesen Unterkünften. Ja. Ja. Die haben scheinbar alle nur noch ihre Sachen, die saßen schon auf gepackten Koffern und haben alle nur noch gesagt, einfach nur weg hier. Ja, klar, ist ja Zeitverschwendung, hey. Ja, ja. Was du hättest trainieren können in dieser Zeit. Rennkilometer, Schneekilometer sammeln. Da gehen die halt ein paar Tage ab. Deswegen Strolz und Schwarz in dem Sinne die Gewinner des Wochenendes.
Ja, vielleicht, genau, ja. Da hat es ihm so, ich glaube, das war sogar vom Presse, Betreuer von ÖSV selbst gefilmt, weil da war der ORF war eben im Zielbereich. Das ist ja auch so kompliziert dort, nicht? Die Athleten haben in Zermatt gewohnt, die Medien eigentlich, das Medienzentrum war eher in Cervinia drüben im Zielbereich. Und ich glaube, der hat das selber gefilmt, irgendwie mit der Handykamera oder so, quasi die Abreise, den Auszug aus dem Hotel, da war es noch komplett finster, da war noch kein Tageslicht und haben schon die fetten Koffer hinterhergezogen und sind zum Auto gegangen. Also, weil die Nachricht kam ja so um 6.30 Uhr, 7 Uhr in der Früh und ja, die haben sie aus dem Staub gemacht dort. Ja. Naja, schade, hoffentlich klappt es am Wochenende mit den Frauen, ja. einfach, ja, dass wir da endlich mal was sehen, wie das Produkt dann am Ende ausschaut. Aber reden wir über die Rennen, die stattgefunden haben. Wir haben zwei sehr schöne Slaloms gesehen, zwei sehr coole Slaloms in Levi. Und man muss ganz klar sagen, Tobias, Petra Vlhová, die war die schnellste des Wochenends, aber sie war nicht die beste des Wochenendes, weil die Michaela Schifrin fährt mit mehr Punkten heim als die Petra Vlhová. So ein bisschen auch Clément Noël-Vibes, oder? Der schnellste Slalomläufer, der es nie auf den Boden bringt, das war jetzt bei der Petra Vlhová mit ihrem extrem engen Fahrstil, dann ein bisschen zu viel vielleicht riskiert im Steilhang, dieser Einfädler, extrem bitter und ja, wie das dann abgelaufen ist, finde ich sehr fair. Schifrin natürlich kennen wir, glaube ich, auch. Die hat, glaube ich, jedes TV-Interview dort angefangen dann mit, also das war eine Masterclass von der Petra, was die gezeigt hat. Und es fühlt sich sehr komisch an. Cool, dass ich den Sieg jetzt habe, aber wäre mir natürlich viel lieber, sie so zu schlagen. Die Lena Dürr auch über ihren dritten Platz dann am Sonntag hat auch irgendwie so angedeutet, ja, okay, ich bin jetzt am Podest, aber es fühlt sich fast falsch an, da war fast ein bisschen ein schlechtes Gewissen rauszuhören oder so. Die Einzige, die wirklich ordentlich gejubelt hat, war die Leona Popovic auf Platz 2. Aber ja, was nehmen wir da so mit, diese Petra Vlhová, die dürfte wirklich in bestechender Form sich befinden?
Ja, das dürfte, kannst du streichen. Ja. Also hat sich ja in Sölden schon angedeutet und boah, die hat die paniert. Wahnsinn. Also drei Läufe war sie die schnellste, also vor ihrem Einfädler, und die hätte auch am Sonntag locker über eine Sekunde Vorsprung gewonnen. Überragend. Also es kommt ihr natürlich vom Profil her, kam sie ihr sehr zugute auch, weil sie im Flachen natürlich pushen kann ohne Ende. Das hat sie wirklich voll drauf. Und da oben, da ist sie voll drauf gegangen, da sind Wellen drin und muss man vom Beginn an da sein. Enge, kurze Schwünge, war genau richtig, wie sie es gefahren ist. Und ja, deswegen sagt die Schifrin ja natürlich zu Recht, so fühlt sich komisch an, da jetzt den Sieg mitzunehmen. Aber ich glaube, noch komischer muss es jetzt sich für sie anfühlen, dass ihr die Petra Vlhová da aber wirklich um die Ohren fährt momentan. Gell? Und das sind Dimensionen, ja, die kannte man so immer nur von beiden im Vergleich zur Konkurrenz. Aber 1,7 Sekunden, das ist schon ein Brett. Und wir reden ja hier von Levi, also Michaela Schifrin und Levi, das ist ja Massentierhaltung, was die inzwischen hat, was die Rentiere angeht, mit 7 Stück. Also sie kann diesen Hang außergewöhnlich gut fahren. Und wenn du dann aber 1,7 Sekunden kriegst, das würde mir zu denken geben. Also geht jetzt rüber nach Killington und da bin ich mal gespannt, weil das sind jetzt Homeground, Michaela Schifrin. Bin sehr gespannt, wie sich das entwickelt, weil Tendenz momentan, was den zumindest den Slalom-Weltcup angeht, aber sowas von klar Richtung Petra Vlhová. Aber wir sind noch am 13. Ja. November, also immer, genau, immer langsam mit den jungen Rentieren, aber die Abstände sind halt krass und Zölden war auch saustark von Petra.
Genau, Vlhová. Genau.
Also
ja, spezielle Strecke sicher in Levi. Ich habe jetzt nochmal nachgeschaut. Alle 4 Läufe jeweils Bestzeit von der Petra in den ersten Toren. Also bis zur ersten Zwischenzeit hat sie die Bestzeit da in diesem ersten Abschnitt gehabt, in allen 4 Läufen, die sie gefahren ist. Ja, sie ist die 6. Frau, die 20 Slaloms im Weltcup oder mehr gewinnt, nach Schifrin natürlich, Marlies Schild, Vreni Schneider, Erika Hess und die Janica Kostelic mit 21, die wird sie wahrscheinlich auch bald haben. Gut drauf. Schifrin dann die den Sieg quasi abstaubt, wenn man das aus dem Fußball sich ausborgen darf, das Wort, am Sonntag. Du hast das auch mitbekommen, Tobias, natürlich diese Verletzung aus dem Training, die Michaela Schifrin da sich zugezogen hat. Bin auch gespannt, was da. Ich habe jetzt erst kurz vor der Aufnahme wieder Insta-Story von ihr gesehen, wo sie im Bett liegt, mit Eis ums Knie gewickelt. Also das dürfte noch Behandlung brauchen auch. Die ist im Training gestürzt, hat sich dann durchchecken lassen in Finnland, ob die Bänder alle heil geblieben sind, und hat uns dann innerhalb von so einem Reel auf Instagram eigentlich ganz gut mitgenommen auf dem Weg von Sturz bis hin zum am Start stehen in Levi dann wieder. Irgendwie ganz interessant zu sehen auch, eben dann sich langsam herantasten, Physioeinheiten, wie viel belasten kann man es, dann erste Schwünge ganz locker und das war echt, also falls ihr das noch nicht gesehen habt und Instagram habt, schaut euch das vielleicht kurz an, irgendwie voll gut gemacht, voll simpel irgendwie, aber dann doch, da steckt viel Arbeit dahinter, das auch wieder zusammenzuschneiden, so dass das dann so cool wird. Ja, sie hat ihr Rentier noch nicht benannt. Die Petra Vlhová, die hat das Susanna genannt, nach der Mama am Samstag, aber am Sonntag. Sie weiß noch nicht, wie sie das Rentier benennen soll. Habt ihr vielleicht Vorschläge, dann schreibt es uns. Ich habe echt ein bisschen länger überlegt, ob es irgendwelche Wortwitze gibt mit so Rentieren. Ist gar nicht so leicht, ja. Mein Vorschlag wäre noch gewesen Levi White, weil die Strecke natürlich Black heißt und das Rentier war weiß, vielleicht Levi White. Aber kennst du, und ich habe dann nachgeschaut, Tobias, kennst du das vielleicht? Es gibt ja die Pferdenamen, bei so Pferderennen haben ja immer ganz verrückte Namen, so Kentucky Derby Sieger oder so. Das sind ja dann einfach teilweise Sprichwörter oder so. Weiß nicht, I'll have another oder irgendwie so, ja, there we go. Diese Namen sind ja dann einfach aus der Luft gegriffen immer. Ich finde es sehr herrlich. Also ich habe mir das angetan, am Wochenende mal Pferdenamen von, weiß nicht, Kentucky Derby Sieger oder so zu googeln. Es ist echt lustig und das könnte man ja auch einführen. So.
Ich bin ein bis zweimal im Jahr in Berlin auf der Trabrennbahn in Karlshorst.
Ah, wirklich?
Okay. Ah ja, also du sprichst ja mit einem absoluten
Und dann bist du ja wirklich der Experte, ja, ja.
Ja. In diesem Jahr habe ich mit Sartre recht viel Kohle gewonnen. Ja, im letzten Jahr, weiß ich noch, Störtebecker, Außenseiter. Ja. Ich gehe hin, setze einen Zehner und Störtebecker, boah, ein prächtiges Tier, ja, hat mir richtig viel Kohle reingeritten. Also da ist alles dabei, von Pamela Anderson über Lady Butterfly, Willow Bay Evert, ich könnte hier stundenlang über diese Pferdenamen erzählen. Also, Michaela, wenn du das hörst und Inspiration brauchst, ich bin der richtige Ansprechpartner.
Früher gab es den Hugo Simon, das war ein Springreiter, ein österreichischer, und der ist auf E.T. Zu mehreren Turniersiegen geritten. Und wie heißt das Pferd vom, heißt das nicht Rantanplan, das Pferd vom Lucky Luke? Glaube ich, oder? Rantanplan.
Das ist der Hund.
Ah, das ist der. Stimmt. Ui. Oh, bitte schreibt uns, wie das Pferd vom Lucky Luke heißt. Das
jetzt biegt man gerade gefährlich
ab. Ja. Gell? Na gut, also das hat uns die Schiffrin quasi ein bisschen aufgetragen. Wenn sie das selber benannt hätte, würden wir jetzt nicht drüber reden. Es wird auf jeden Fall eine Pause geben für Michaela Schiffrin. Die hat schon, da wie ich beim Atomic Media Day war, gesagt, dass sie da nicht in Zermatt-Cervinia starten wird. In der Übertragung im OF hat es dann auch geheißen, Petra Vlhová will ja auch keine Speedrennen diese Saison bestreiten. Dann hat der Experte, der Thomas Sikora, gesagt, ruhig, weil jetzt nehmen wir mal da an, dass die Petra da wirklich viele Siege einfahrt in Technikrennen und dann plötzlich ist die ganz knapp dran in der großen Kugel, ob sie dann nicht doch auch Super-Gs mitnimmt. Deswegen hätte es mir fast ein bisschen gewünscht. Ich habe mich ertappt dabei, wie ich mir dann gedacht habe, wow, irgendwie, ja auch, ich war auch einer, die dann enttäuscht waren, wie die Vlhová eingefädelt ist, weil ich das gern gesehen hätte, dass die mal vielleicht ein bisschen Führung da aufbaut in Levi, dass dann Michaela Schiffrin vielleicht ein bisschen unter Zugzwang steht schon, da nachzuliefern in Killington. Ja, war nicht so. Aber ja. Tobias, ich glaube, wir müssen über die Lena Dürr sprechen. Zwei Podestplätze, starker Beginn, und wir haben ja untereinander auch schon geschrieben am Wochenende, hey, die gehört echt zu den drei schnellsten Slalomläuferinnen der Welt. Das ist beeindruckend.
Ich würde das Schnellste ersetzen durch Konstanteste. Mhm. Weil natürlich punktuell, man sieht ja, was für eine Dynamik hier drinnen ist, gibt es auf vielen Pisten andere, die mit Lena Dürr mithalten können. Aber die Konstanz ist halt krass. Ja. Und das jetzt seit inzwischen echt 2 Jahren, habe ich dir ja auch geschrieben. Lena Dürr war eine Top 15, Top 20 Fahrerin. Und irgendwann hat sie gesagt, so, Riesenslalom weg damit, voller Fokus auf den Slalom, Gold richtig. Alles richtig gemacht. Weil seit 2 Jahren fährt sie da im Endeffekt in dieser Weltspitze, wo man hat es ja für utopisch gehalten, dass Schifrin und Vlhová da irgendwie, die waren Lichtjahre entfernt. Und Lena Dürr mit anderen natürlich auch, die haben irgendwann gesagt, okay, konkurrenzlos gibt man diese Disziplin nicht auf. Und das hat sich so bezahlt gemacht. Und mit welcher Stabilität und Sicherheit sie fährt, sie hat eh immer eine recht ruhige Fahrweise, aber da steckt so viel Power drin. Und was sie im Steilen da wieder abgebrannt hat, super gut. Ja, oben immer mit einem gewissen Rückstand, aber den hat sie immer kompensieren können. Und Samstag, erster Durchgang, war ein Tor, das konnte man aus 2 Perspektiven im Endeffekt anfahren. Mhm. Und sie war die Erste, die direkt voll aggressiv da reingegangen ist und hat da einen riesen Vorsprung rausgeholt im Vergleich zu den anderen, so dass diese Linie dann, hat sich dann rumgesprochen, oh, die Lena Dürr ist da ganz anders rangegangen, hat da mega viel Zeit rausgeholt und sowas machst du ja, dazu musst du top in Form sein und du musst mega Selbstvertrauen haben. Und das hat sie und ja, ich spreche auch 2-3 Mal persönlich im Jahr mit ihr. Die ist auch so cool und so aufgeräumt und eine ganz sympathische, pragmatische, ja, einfach ganz klare Sportlerin. Super, freut mich mega und ja, sie ist wieder voll da. Das ist natürlich ein fast perfekter Saisonstart. Also eine Petra Vlhová war nicht zu schlagen am Samstag, da ist sie Zweite geworden. Und jetzt, hey, sie ist 3 Zehntel hinter Michaela Schifrin. Sie ist 1/12 hinter Leona Popovic. Cool. Also können wir uns auf eine coole Saison freuen mit Lena Dürr und Pole Position für Platz 3 im Slalom. Weltcup würde ich sie nach diesem Wochenende, nach den Eindrücken, die ich jetzt gesehen habe, da würde ich sie hinmanövrieren. Mache ich vielleicht die Deutschen jetzt noch schnell fertig, weil doch einige mit am Start waren. Jessica Hilsinger, ja, die schleppt noch so eine Verletzung, eine Fußprellung war es, glaube ich, mit sich. War unklar, ob sie überhaupt startet, ist kurzfristig mit ins Team gerückt. Samstag ausgeschieden und Sonntag hat man gesehen, sie ist blockiert und dass ihr einfach schon auch Rennkilometer abgehen und das Ding noch nicht ganz ausgeheilt ist, aber jetzt hat es ein bisschen Zeit, dass es vielleicht in Killington dann besser geht. Andrea Filser, kein gutes Wochenende, 2-mal ausgeschieden. Elina Lipp, 21, hat ihr Weltcup-Debüt gegeben, hat den 2. Durchgang jeweils deutlich verpasst, aber ist doch gut, hey. Wenn du mit Lena Dürr eine hast, die den ganzen Druck auch wegnimmt, kannst du dich gerade als junge Athletin natürlich da relativ geräuschlos rantasten an den Weltcup und hast natürlich auch im Team eine Benchmark, an der du dich orientieren kannst. Und deswegen, ja, haben wir das auch noch mitgenommen. Emma Eicher, war mir ehrlich gesagt ein bisschen zu schüchtern. Sie hat heute, glaube ich, sogar Geburtstag. Alles Gute, 20 Jahre alt. War mir am Samstag ein bisschen zu schüchtern. Sie hat auch nicht diese Linie von Lena Dürr gefahren. Das hat die natürlich sofort nach oben gefunkt. Ja, und man hat gemerkt, ich habe bei Emma Eicher das Gefühl, die ist in so einer Findungsphase und jetzt die Schule vorzeitig beendet, voller Fokus nur auf Ski Alpin, setzt einen, glaube ich, selbst schon auch unter Druck, wenn man sagt so, hey, ich höre nach der 12. Klasse auf mit der Schule und jetzt nur noch Leistungssport, dann erwartest du was von deiner sportlichen Zukunft. Ich will das jetzt nicht bewerten oder kritisieren, ganz im Gegenteil, aber ich glaube schon, dass man mit ihr langsam, ja, es ist vielleicht noch zu früh, sie ist 20, sie soll sich noch ein bisschen austoben, weil Passagen dabei waren, wo man sieht, was für einen coolen Schwung sie fährt und Sonntag richtig gepusht oben, sah gut aus. Dann hat sie einen Fehler gemacht, der super viel Zeit gekostet hat, aber sie ist in die Punkte gekommen, heißt, sie hat jetzt mal ein Ergebnis stehen und ja, lassen wir sie weiterentwickeln. Und als sie auf Zermatt angesprochen wurde, ging ein breites Grinsen über ihr Gesicht. Ja, und deswegen, ja, wie feierst du deinen Geburtstag? Naja, ich bin daheim, muss Wäsche waschen, Koffer packen und dann fahre ich nach Zermatt. Ist ja eh keiner da. So, das ist halt immer Eiche, ja. Also, nichts passiert. Ich werde die Entwicklung genau beobachten, weil ich einfach an vielen Stellen sehe, was sie kann, was sie drauf hat und hoffe, dass dieses Potenzial irgendwann voll abgerufen wird. So, jetzt bin ich gespannt. Meine Lieblingsfreundin der letzten Saison. Habe ich
Ja.
geschimpft über die Katharina Linsberger.
Ja.
Und dann, Lukas,
Ja.
Samstag, wow,
Also
krass, kam.
ich muss sagen, ich war sauer, weil die österreichische Presseagentur hat mit Katharina Liensberger kurz gesprochen vor dem Rennen, vor dem Wochenende. Und da stand dann auf einmal, ja, im Slalom geht es mir noch ein bisschen schlechter als im Riesenslalom, hat sie dann gesagt. Und ich war sauer, weil sie hat mir in Sölden genau das Gegenteil gesagt. Also was ist jetzt, Katharina? Was ist jetzt los? Und dann habe ich mal echt schon, dann habe ich diesen Satz gelesen und dann habe ich dir ja auch geschrieben auf WhatsApp mal, ich traue der überhaupt nichts zu. Also wenn es jetzt noch schlechter ist als im Riesen, okay, ich weiß gar nicht mehr, was ich davon halten soll. Und genau da, das ist, glaube ich, irgendwie sinnbildlich vielleicht auch, genau da, wenn man dann wirklich nicht mehr so richtig dran glaubt, dass es was wird, wird die dritte, die Katharina Lienzberger. Also ich finde es geil. Also vor allem, wie die Steilhänge gefahren ist, wo du andere wirklich kämpfen hast sehen, ist das bei ihr, vor allem am Samstag, hat das wirklich, wirklich gut ausgeschaut. Auch die Steilhangausfahrt dann, dieses Lösen dann von, ich kämpfe noch um Linie im Steilen zu, hey, ich nehme jetzt schon den Schwung mit. Es wird zwar jetzt vielleicht eng in der Steilhangausfahrt, aber ich nehme das Tempo mit, hat sie super gemacht. Im zweiten Rennen eben leider diese Steilhangausfahrt ein bisschen verkackt. Da war ein Hackler drin. Da war generell im zweiten Rennen dann irgendwie so ein, als ob's da alle Läuferinnen so ein bisschen zusammengestaucht hat. Da war so ein komisches Tor dabei, wo es extrem gerattert hat, wo jeder ein bisschen, weiß nicht, ob da so ein kleines Loch drin war oder so. Da hat's alle ein bisschen, hat man schwer gesehen, weil man nur von der Seite gefilmt hat, aber da hatten alle ein bisschen Probleme und da hat sie irgendwie doch viel Zeit liegen lassen noch. Also ich würde, ja, ich schätze von Wien aus rauf tausende Kilometer nach Lappland, dass das sicher eine halbe Sekunde noch war. Aber das war echt ein cooles Lebenszeichen. Dieser dritte Platz, die war so happy und das macht ja auch was mit dem ganzen Team. Die sind ja dann alle schon mal, ja, jetzt haben wir wieder mal am Podestplatz geschafft. Jetzt ist das einmal etwas, was man herzeigen kann. Und das war cool. Also diese kurzen Schwünge von ihr, ja, kaum Driftphasen dabei, vor allem im Steilhang eben, habe ich schon angesprochen. Irgendwie genau richtig dosiert. Es war herrlich. Es war echt cool. Und ein kurzer Glimpse, ein kurzer ja, Anschein von dem, was sie uns gezeigt hat, wie sie Weltmeisterin geworden ist, wie sie die Kugel gewonnen hat. Sehr, sehr cool. Ja. Dann gibt es noch ja, zwei andere Feel-Good-Stories irgendwie aus dem ÖSV. Katharina Gallhuber ist zurück, rund 600 Tage nach dem letzten Rennen zurück im Weltcup. Die hat gleich zweimal gepunktet, hat sie wirklich mega gefreut am Samstag schon, weil das Samstag wirklich gut war. So gut sogar, dass sie am Sonntag mit einem normalen in die Punkte fahren, dann vielleicht sogar schon ein bisschen underwhelmed war, irgendwie ein bisschen, ja, nicht enttäuscht, aber ja, okay, na, nehme ich mit, passt. Aber extrem cool, die war ja, hat der ja Bronze gewonnen bei Olympia im Slalom. Ich meine, das war, ja, die war schon wirklich an der Weltspitze dran. Und jetzt eben, ja, so langfristig verletzt gewesen, den ganzen letzten Winter auch noch auslassen müssen, eben das Jahr davor, ja, in Argentinien sich da schwerer verletzt. Es war auch dieser Weg hin. Sie war jetzt wieder da in Ushuaia trainieren, am Ort, wo es passiert ist. Da hat sie gesagt, das macht schon was mit einem. Da muss man sich dann nochmal extra mental rantasten. Hat sie geschafft, hat das durchgestanden. Und cool, dass sie da jetzt zweimal in die Punkte fährt. Extrem cool. Und die nächste Feel-Good-Story irgendwie noch ist Marie-Therese Sporer, die aus dem Kader geflogen ist, also wirklich dann quasi ja keinen Kaderstatus mehr hatte, quasi ein Privatteam gegründet hat, weil ihr Papa macht jetzt ihre Ski, ja, den hat sie quasi eingestellt und der mit dem besichtigt sie dann auch, sieht man auch, also teilt sie auf Instagram, dass sie dann mit ihm Sachen bespricht, dann richtet er ihr die Ski her, finanziert sich da sehr viel selbst, auch die Vorbereitung, das Trainingscamp, eben jetzt dann auch die Vorbereitung auf diesen Slalom in Levi, muss man sich selbst finanzieren, damit man dann eben bei diesen Ausscheidungsrennen im Training, Qualifikationsrennen quasi für die letzten Startplätze im Weltcup fahren kann. Sie hat auch angesprochen, Verletzungen, aber auch ihre mentale Gesundheit, die unter einer Verletzung an der Schulter gelitten hat, in der Vergangenheit, hat dann auch anklingen lassen, dass das vom ÖSV vielleicht ein bisschen unfair war oder es sich unfair zumindest angefühlt hat, da keine Unterstützung zu bekommen in Zeiten einer Verletzung. Und jetzt, das ist der Skisport, gell? Sie kommt als 29. rein am Sonntag in den zweiten Durchgang als 29. Nutzt dann auch dieses gute Licht da zu Beginn vom zweiten Lauf noch, fährt er die zweitbeste Laufzeit, zumindest war sie lang zweite, jetzt weiß ich gar nicht mehr auswendig, aber lange war sie da ganz vorne und verbessert sich da auf Platz 13. Bestes Karriereergebnis, so knapp liegen Glück und Leid zusammen, nicht? Ein paar Hundertstel weniger oder mehr und die werden nicht in den zweiten Lauf reinkommen und jetzt ist sie da überglücklich, ist auch gleich nach Copper Mountain mitgeflogen mit dem ÖSV-Team, hat der Cheftrainer auch gesagt, ja, dann mit diesem Ergebnis hat sie sich jetzt qualifiziert für diese Läufe in Killington auf jeden Fall, da ist sie dabei. Sie fährt auch im Riesenslalom, hätte auch schon in Sölden probiert dabei zu sein, ist da die interne Ausscheidung auch schon gefahren und hat sich da nicht qualifiziert. Jetzt darf sie anscheinend also wirklich mit einem Startplatz im Riesenslalom und Slalom in Killington rechnen. Ja, sehr cool. Und dann noch, ja, Katharina Huber eigentlich auch am Samstag, glaube ich, ihr bestes Karriereergebnis im Slalom eingestellt mit Platz 8. Auch noch. Super. Und dann gibt es noch eine vierte Katharina, das ist ja das Spezielle in diesem Slalom-Team. Katharina Truppe, ja, genauso wie Franziska Gritsch, jeweils ein Ausfall dabei. Ich würde sagen, das Podium überstrahlt das, was bei den beiden vielleicht nicht so geklappt hat. Das Podium am Samstag von Katharina Liensberger überstrahlt das Ganze. Und ja, ich glaube, das ist etwas, was man jetzt eben, wie gesagt, schon herzeigen kann dieses Wochenende, was ihnen hoffentlich auch jetzt Mut macht und Bock macht auf diese weitere Saison im ÖSV in diesem Technikteam. Ja. Ich weiß nicht, Tobias, ob du dir es angeschaut hast, die Ergebnisse aus der Schweiz. Eben, ich hätte zum Beispiel eine Wendy Holdener dann doch noch ein bisschen stärker erwartet. Es ist dann Platz 8, glaube ich, am Sonntag geworden. Am Samstag der beste Schweizer Platz mit Platz 7 von Melanie Meillat. Wenn ich mal eben das jetzt auch so anschaue und vergleiche mit den Leistungen vom ÖSV, das ist ja schon fast enttäuschend eigentlich, ja.
Ja, was machen wir mit Wendy Holdener? Also Platzierungen sind das eine, Rückstände ist halt das andere. Und ich sehe sie schon vom Leistungsvermögen jetzt auf einem Level mit zum Beispiel Lena Dürr. Da ist sie 1,1 Sekunden am Sonntag zurück und am Samstag, das sind halt 2 Sekunden, die sie gegenüber Lena Dürr verliert. Da passt die Abstimmung noch nicht. Also das, finde ich, hat man ganz, ganz deutlich gesehen. Und ja, sie muss das Zugpferd sein, aus Schweizer Sicht, im Slalombereich. Und ja, ein Zugpferd, sie hat natürlich andere Ansprüche und ja, wird man nicht zufrieden sein, in die Analyse gehen, aber okay, sind die ersten Rennen, Levi ist ein spezieller Hang, wenn das Setup, die Abstimmung noch nicht passt am Anfang, bleibt jetzt natürlich genug Zeit, das Ding zu drehen. Melanie Meillat ist natürlich eine Riesengeschichte, sie mit ihren vielen Verletzungen auch, immer wieder kämpft sie sich zurück und ja, du, Startnummer 30, da am Ende den 7. Platz stehen zu haben. Gut, ist eine gute Leistung. Und ansonsten fand ich es aus der restlichen Schweizer Perspektive relativ unauffällig. Manche Dinge, Michel Gesine angesprochen, sehe ich keine Weiterentwicklung. Stand jetzt mit Platz 21 und 15. Okay, sie hat sich trotzdem gefreut, teilweise über einen Lauf, der gelungen war. Wenn das inzwischen die Ansprüche sind, völlig in Ordnung, ist nicht mein Problem, aber die hat da doch schon Slaloms gewonnen. Also,
ja, da frage ich mich echt, da dürft's echt pfeifersches Drüsenfieber überstanden eben oder doch noch nicht so ganz, kann sie gar nicht, wir können nicht reinschauen in sie, aber ja, das dürft sich ja
Material, so ein, diese, ja, ja, diese so Schwierigkeiten, sein, ja, irgendwie, keine Ahnung, wollen wir nicht zu viel reininterpretieren, ja, aber ja. Ich glaube, von diesen alten Zeiten, also wenn es jetzt schon wieder so anfängt, können, müssen wir uns wahrscheinlich verabschieden. Ja, nee, werden sie nicht zufrieden sein. Sie haben natürlich viele Athletinnen, die in die Punkte dann fahren, ja, aber man muss den Anspruch haben und wenn die Holdener hat, die Klasse definitiv da auch mit den ganz Großen hier mitzufahren und um Podestplätze mitzukämpfen. Aber schau nicht an Sven Lassonen, ja. Die beiden haben ja mal zusammen auch einen Weltcup gewonnen und auch an Sven Lassonen hatte mega viel Probleme an dem Wochenende, ja. Mhm. Auch da stimmt irgendwie die Abstimmung des Setup noch nicht und, dann wird's halt schwierig, gell. Auf der anderen Seite schau dir unsere Kanadierinnen an, ja. Wo's kein Geld gibt. Die müssen den Weltcup teilweise, die müssen das eigentlich selbst finanzieren. Und brennen hier solche Ergebnisse runter, ja. Ellie Nallmeier, 6. Laurence Saint-Germain, 7. Dann haben wir am Samstag Nallmeier wieder 6. gewesen. Mhm. Also kann ich nur meinen Hut ziehen, wie sowas unter solchen Umständen möglich ist. Und ja, gut, gute Geschichten gefällt mir. Und ja, ich kann's nicht wirklich nachvollziehen, dass eine wohlhabende Sportnation mit großer Wintersporttradition wie Kanada da keine anderen Wege findet. Mhm. Traurig.
Ja. Ja, Wahnsinn. Was auch, ich habe jetzt noch eine Stilkritik am Schluss. Und zwar gibt es ja ein paar Änderungen in den Inserts. Ich finde es ja ganz cool. Diese Einspieler vor dem Start, ja, wo sie kurz so ein bisschen Dynamik vortäuschen oder sich zur Kamera hindrehen, dann irgendwie die Arme verschränken und dann so, dann siehst du mal, wie die Läuferin, die ja nur einen Helm auf hat und einen Anzug, wie die eigentlich, wie die ausschaut. Show their faces, weiß nicht, man redet so viel über den Erfolg von Drive to Survive, weil man da die Fahrer zum ersten Mal so richtig sieht und mitbekommt und erkennt, wer das dann ist. Das ist schon gut, die Idee, aber jetzt auf einmal blenden die das über den ganzen Screen ein, so 2 Sekunden lang, wo die Vlhova sich da irgendwie kurz irgendwie die Schultern zuckt und dann kurz grinst und dann siehst du dasselbe 2 Sekunden danach nochmal klein, eben links unten, weil eben jetzt das normale Insert kommt zu, jetzt startet sie. Ich check's nicht, also es kommt schon wieder so billig daher, es ist so schade irgendwie, es geht in die richtige Richtung. Letztes Jahr haben sie ja da irgendwie so einen Vergleich gemacht, wenn der Christoffersen noch oben steht, unten führt der Odermatt und dann haben sie so ein Head-to-Head, wer hat wie viele Rennen schon gewonnen und so weiter und das war alles viel zu schnell auch und viel zu viele Zahlen für 3 Sekunden, die sie das einblenden oder so. Und jetzt machen sie das halt einfach nur mit dem Gesicht von der Schiffrin oder mit dem Gesicht von der Vlhova, die steht jetzt am Start. Und ich habe mich echt, sorry, ich muss sagen, ich habe mich erschreckt, auf einmal ist die so riesig, ihr Kopf zu sehen. Aber ja, also ich finde das ein bisschen schade. Das ist so, ja. Aber sie haben sich was überlegt. Vielleicht können wir das mitnehmen, ja. Vielleicht ist es ja noch wem anderen auch aufgefallen. Und ein Punkt will ich noch ansprechen, Tobias. Wir haben auch schon ein bisschen drüber diskutiert. Alexander Amatkilde ist jetzt Brand Ambassador von Hugo Boss. Schau. Aha. Wie geht denn das, wenn sich davor ein nicht ganz so unbekannter Norweger aus dem Sport verabschiedet, weil er irgendwie was macht, was nicht erlaubt ist? Es gab ja dann einen Auftritt von Kilde bei der Fashion Show mal in der Offseason. Da hat es geheißen, er hat dafür eine Sondergenehmigung gebraucht, die hat er bekommen und jetzt ist er da ganz offiziell Testimonial für Hugo Boss. Das ist eine Bekleidungsmarke, eine ganz bekannte, denke ich. Spannend. Und dann habe ich noch gesehen von der Megan Harrod, das ist die quasi die Pressesprecherin von Schifrin und weil sie die von Schifrin ist, ist sie mittlerweile auch die von Kilde, so ein bisschen miteinander. Die hat dann noch, die hat das eben auch geteilt auf Twitter, habe ich gesehen, und dann kam eben diese Frage, hä, wie ist das möglich? Weil Hugo Boss ist ja kein offizieller Ausstatter vom norwegischen Skiverband. Und sie hat dann gemeint, also ich bin überhaupt kein Experte, was die norwegischen Verhältnisse betrifft, aber ich kann es mir so erklären, dass es eben keinen, wie sage ich das jetzt auf Deutsch, also keinen Ausstatter für Freizeitbekleidung gibt. Und quasi Hugo Boss überschneidet sich ja nicht mit dem Kerngeschäft von, was ist es, Lundberg, gell? Jay Lundberg haben die bei dem Verband als Ausstatter. Quasi, die würden ja nicht gegeneinander arbeiten, sondern in anderen Sektoren, weil das ist ein Ausstatter für Winterkleidung und der andere ist ein Ausstatter für von oben bis unten ganzes Jahr auf der Straße eben. Ja, spannend. Und dann hast du mir noch, jetzt hilfst mir du kurz vielleicht, hast mir das noch geschickt von Peter Northug, ganz bekannter Langläufer, der hat glaube ich sogar ein eigenes Label gegründet, gell, oder?
Du bist ein paar Jahre in der Vergangenheit.
Ja.
Peter Northug war der beste Langläufer. Er ist aber schon lange nicht mehr aktiv. Wir reden von Johannes Hofstadt.
Ja, stimmt.
Kläbo.
Kläbo. Bleibt keine Zeit mehr bei all den Skirennen dann noch Langlaufrennen zu schauen. Ja, der Kläbo genau. War es natürlich sicher.
Ganz, ganz großer Name im Wintersport und im Norwegischen sowieso. Ja, und der macht jetzt irgendwie mit einem Kollegen oder Familienmitglied, ich habe es auch.
Genau, Bruder, nur, ja, genau.
Bruder mit Craft Sportswear und das ist ein Sportartikelhersteller.
Stimmt,
ja. Da gibt es jetzt auch eine Art eigene Kollektion und man geht da jetzt eine Kooperation ein. So, dann so langsam weiß ich jetzt auch nicht mehr und dann geht es mir irgendwie auf die Nerven und. Diese Geschichte, dass es nur daran gelegen hat, weiß ich nicht. Die wird für mich immer abstrakter, wenn ich jetzt solche Sachen sehe. Aber wir sind viel zu wenig nah dran an Verbandsstatuten und so weiter. Aber
ja. Wie
sagt man so schön, ein Geschmäckle bleibt zurück.
Mhm.
Aber ein sehr intensives Geschmäckle inzwischen, wie ich finde. Ja, weiß ich nicht. Wie sich solche Dinge dann entwickeln. Nee, passt mir nicht.
Genau. Wir freuen uns für die zwei auf jeden Fall. Ja.
Unbedingt und werden alles kaufen. So,
genau.
Machen wir den Felix der Woche noch.
Genau.
Ich habe mich schwer getan, weil ich habe vier Namen, die ich ganz kurz noch erwähnen will.
Okay.
Martina Petterlini, 17. Und 12. jeweils mit Startnummern jenseits der 40.
Mhm.
Die müssen wir im Auge behalten, habe ich hier in meinem Skript zur Sendung stehen, weil sie mir wirklich extrem gut gefallen hat. Lara Kulturi, Kreuzband gerissen gehabt. Samstag 22. geworden, bestes Slalom-Ergebnis ihrer noch sehr jungen Karriere. Ist ja erst 16 Jahre alt. Das mit Startnummer 65.
Mhm.
Ja, also sie hat sich auch tatsächlich gut zurückgemeldet. Chiara Pognot aus Frankreich, 21 Jahre alt. Bestes Weltcup-Resultat am Sonntag als 13. Auch Samstag ist sie als 24. in die Punkte gefahren. Sie ist erst dreimal jetzt mit diesen beiden Ergebnissen überhaupt in die Punkte gekommen. Also 2:22 in Levi war sie auch schon 24. Jetzt eben am Samstag das Ganze egalisiert und am Sonntag richtig einen draufgehauen als 13. Wir dürfen ja, wenn wir über Frankreich sprechen, nicht vergessen, Tessa Worley ist zurückgetreten, Nastasia Nuance ist nicht mehr dabei. So, und da ist es natürlich in so einem eh schon recht kleinen Team umso dünner. Und ja, das als 21-Jährige ist ein Ausrufezeichen.
Ja.
Und tut natürlich der Szene gut, wenn sie da vielleicht jetzt regelmäßig in die Punkte in Richtung Top 15 fahren könnte, weil Frankreich da natürlich schon eine Daseinsberechtigung hat. Also das drei Namen, ich habe aber von vieren gesprochen und jetzt verteile ich meinen Felix der Woche. Die erste Australierin seit 2002, die im Slalom gepunktet hat.
Ja.
Madison Hoffman, wird man es wahrscheinlich aussprechen, aus Australien, ist 25. geworden am Samstag. Jetzt, warum habe ich jetzt ausgerechnet sie ausgewählt? Ich schlage die Brücke zu dir und der Präsentation der Athletenbilder Überragend. Ich musste es dir gleich schicken. Madison Hoffman schaut wirklich aus wie eine Türsteherin.
Herrlich.
Sie auf diesem Bild guckt, wenn ihr es das nächste Mal seht, bitte achtet darauf. Ja. Überragend. Verschränkte Arme. Ein Blick, der, boah, der dir im Endeffekt sagt, Alter, du kommst hier nicht rein. Und wenn du versuchst, hier reinzukommen, dann gibt's ein Watschen, die sich gewaschen hat. Ja. Also diese, wow, that's the spirit. Ich war hin und weg, musste es dir gleich schicken. Und du hast auch gleich gesagt, gib ihr den Felix. Dann in Kombination erste Australierin seit 21 Jahren, ja, die im Slalom punktet mit so einem Profilbild. Das ist der Gewinner. Die Ehrlich? Gewinnerin. Madison Hoffman. Hast du irgendjemand anderen
Felix der gut. Woche? Ja, mein Felix geht an Kathi Gallhuber mit ihrem Comeback da.
Super.
Aus der rot-weiß-roten Brille, genau. So ist es. Hey, ich glaube, wir haben genug geredet über dieses Wochenende. Hoffen, dass es am Wochenende klappt. Wir werden auf jeden Fall ein Männerrennen sehen. Da bin ich ziemlich zuversichtlich, dass das Slalom in Gurgel stattfinden kann. Und dann, ja, hoffentlich spielt das Wetter mit. Zermatt, Schawinia, die zwei Abfahrten der Frauen. Wir werden uns nächste Woche wieder melden.
Genau, ich mache meinen Job immer. Ich muss dich da immer abwürgen. Sehr gerne. Weil ich ja die Uhrzeiten immer hier durchgebe. Ja, also Samstag 11.45 Uhr ist die Abfahrt angesetzt, Sonntag eben auch um 11.45 Uhr und Gurgel beginnt am Samstag eine Stunde. Vorher ist der erste Durchgang 10.45 und dann 13.45 der zweite Durchgang und jetzt darfst du weiter verabschieden.
Ja, ich verabschiede uns. Schreibt uns auf Twitter, Facebook, Instagram mögliche Namen für Michaela Schifrins 27. Rentier. Ja, vielleicht habt ihr bessere Ideen. Danke fürs Zuhören. Wir melden uns nächste Woche wieder. Servus.